Ja, hallo, ich bin Mike. Ich bin von der Globale und die Globale gibt es bereits seit 2004 in Leipzig. Das ist eine Filmreihe, eine politische Filmreihe, genau, die jedes Jahr stattfindet an verschiedenen Orten in der Stadt. Und ich bin halt einer von denen, der da mitmacht. Wir sind eine Gruppe von Leuten. Dieses Jahr, ja, weiß nicht, wir sind vielleicht so 10 momentan, kann man immer mitmachen. Und wir organisieren jedes Jahr ein Filmprogramm, Film und Diskussionen über meistens so manchmal 2, manchmal 3, manchmal 4 Monate. An verschiedenen Orten in der Stadt zeigen wir Filme, meistens Dokumentarfilme zu verschiedensten politischen Themen. Das Filmfestival heißt Globalisierungskritisches Filmfestival. Das kommt so aus den, vom Wort her, wer sich dafür da vielleicht wundert, irgendwie, was ist denn Globalisierungskritik oder so. Ja. Das kommt so aus den Anfang der 2000ern. Da gab es halt die große globalisierungskritische Bewegung, also gegen die Weltwirtschaftsforen und die Treffen sozusagen der wirtschaftlich Mächtigen. Also wenn man
Seattle
jetzt,
war da Seattle, so ein Schlagwort, genau. Und die Welle ist dann auch irgendwie, ist in Genua ein bisschen gebrochen dann auch, oder?
Ja, genau, es gab halt große Proteste in Genua, da das ist auch tatsächlich der das Gründungsding von Gruppe, aus dem das globale Filmfestival hervorkommt. ATTAC Leipzig hat sich halt nach den Protesten in Genua gegründet. Proteste waren 2001 und also die Gründungsgruppe von, also ATTAC Leipzig ist einfach eine kleine Gruppe so und es ist halt ein Teil, so ein Netzwerk, ne? Und das hat sich 2001 gegründet hier in Leipzig. Es sind halt viele junge Leute damals bei den Protesten gewesen und als man zurückgekommen ist, ATTAC war halt damals dort relativ präsent, das war relativ neu irgendwie so, ne? Also heute denkt man sich ATTAC, naja, halt so alte Leute. Ja, genau. Aber damals hatte das auf jeden Fall so einen Nimbus des Neuen und da hat man ziemlich viel Potenzial drin gesehen, weil sich da vor allen Dingen auch sehr unterschiedliche Gruppen zusammengefunden hatten, ne? Da hast du Gewerkschaften, Umweltverbände, antifaschistische, antikapitalistische Gruppen, Anarchisten, Kommunisten, aber halt auch ja, ganz bürgerliche so und die sich sozusagen zusammengetan haben und dann doch auch relativ viele Menschen auch mobilisieren konnten. Genau, und das gab es dann hier auch eine Zeit lang, war mal am Anfang eine Gruppe von vielleicht 80 Studierenden, also wirklich Studierenden. Wenn man jetzt zum ATTAC Leipzig Plenum geht, trifft man ja wahrscheinlich so 4, 5 Rentner und noch 2 so ungefähr. Also das hat sich alles ein bisschen verändert. Genau, aber das ist jetzt, das hat ja gar nicht das Thema. Also die Globale hat sich dann 2004 in Leipzig gegründet und es gab eine Vorgeschichte. 2003 wurde das in Berlin also auch schon mal gegründet und da war die Idee, dass man so ein Filmfestival auch in vielen verschiedenen Städten zeigen, also organisieren könnte. Eigentlich geht es darum, mit dem Mittel von Filmen sozusagen politische Diskussionen und anzustoßen, Menschen zusammenzubringen und auch vielleicht zu motivieren, selbst aktiv zu werden.
So. Mhm. Und, ja. Auf Missstände hinzuweisen, ja. Was läuft vielleicht falsch, wo gibt es Alternativen? Du meinst, das ist gar nicht das Thema, aber vielleicht, also wenn mir eine interessierte Nachfrage dann gestattet wäre von deiner Seite, mich würde interessieren, wie bist du persönlich dort angekommen? Also aus welchen Erfahrungen oder welcher Intention, was hat dich da hingetrieben?
Na gut, klar, kannst du fragen. Also für mich persönlich ist es so, hat halt mit eigenen Erlebnissen zu tun. Also ich war, bevor ich nach Leipzig gekommen bin, ich komme aus Chemnitz ursprünglich, ich war halt in Bolivien 1999 und 2000 für ein Jahr und war da halt reisen. Eigentlich so ein bisschen Work and Travel, aber eigentlich war es Reisen. Und das war genau in der Zeit, da gab es große Proteste in Bolivien gegen die damals sehr neoliberale Regierung. Die haben halt das Wasser privatisiert und die Wasserpreise, also an einen internationalen Konzern haben die das verkauft. Und dieser Konzern hat halt die Wasserpreise innerhalb von einer sehr kurzen Zeit um 300-400% erhöht in manchen Regionen, was dazu geführt hat, dass manche Leute, vor allem natürlich die ärmeren Menschen, viele Indigene, sich diese Wasserpreise nicht mehr leisten konnten. Und der Konzern dann auch, private Sicherheitsfirmen eingesetzt hat und so weiter, die Brunnen kontrolliert hat, abgeriegelt hat und so weiter. Und es gab halt große Proteste so und da bin ich halt mit reingekommen irgendwie und das hat mich halt selber politisiert. Also ich habe halt einfach mitgekriegt, was halt Kapitalismus bedeutet sozusagen für die einfachen Menschen da vor Ort. Und aber vor allen Dingen auch, was mich halt sehr motiviert hat, diese Proteste gingen etwas mehr als ein halbes Jahr und die waren am Ende auch erfolgreich. So, also es waren wirklich sehr viele Leute auf der Straße. Die Regierung hat auch das Militär eingesetzt gegen diese Proteste. Es gab auch Tote. Und am Ende waren diese Proteste aber dahingehend erfolgreich, weil sich die Menschen zusammengetan haben und die Regierung so stark unter Druck setzen konnten. Die konnten da nicht anders. Die haben den Konzern rausgeschmissen. Der Konzern hat dann daraufhin das Land bzw. die Regierung verklagt. Gab es dann 11 Jahre lang Rechtsstreit. Am Ende hat dann die Regierung doch zahlen müssen. Das ist ja immer so privatstaatlich oder privatöffentlich. Also wer hat da im Kapitalismus den längeren Hebel? Das sind meistens die, die halt viel Geld haben oder sind immer die, die viel Geld haben. Naja, und ich war dann halt wieder zurück in Deutschland und habe dann hier in Leipzig angefangen zu studieren so, und habe mich dann halt auch politisch engagiert in der Studentenvertretung und was man halt so macht, also an den Orten, an denen man so ist. Und habe mich halt hochschulpolitisch engagiert und dann halt auch festgestellt, dass eigentlich da ganz vieles die gleichen Ursachen hat. Ne? Privatisierung im Bildungsbereich, an den Hochschulen, Einführung von Studiengebühren und was es da alles für Debatten gab, dass das zumindest, was die Wurzeln dessen sind, ähnlich ist wie die Privatisierung von Wasser oder so in den und den Gebieten auf der Welt. Genau, und dann habe ich mich politisch angefangen zu engagieren und bin halt, wie gesagt, über Studentenrat dann auch zur Attac gekommen. Ja, und darüber dann auch zur Globale. So, also die Leute, die Globale damals gestartet haben, 2004, da war ich nicht dabei, aber ich kenne die Leute alle. Und genau, und ich habe dann immer mal mitgemacht und ich glaube 2011 oder so gab es so einen Punkt, weil die Leute ja auch immer alle älter werden, wenn sie halt studieren, wird man, also irgendwann ist man ja fertig so und hat dann irgendwie vielleicht auch anderes zu tun, Familie oder zieht weg, hat einen Job, keine Ahnung, hat keine Zeit mehr. Und damals war es so, dass diese Gruppe, es war halt ein eingeschworenes Team, es waren halt Freunde so und die haben es immer nicht hinbekommen, so richtig neue Leute mit reinzubringen in den Kreis. Ja, und 2011 war es dann soweit, dass die alle keine Zeit hatten und dann ist das Festival halt ausgefallen. Ja, und dann hatte ich mir so ein bisschen Hut aufgesetzt mit noch 2, 3 Leuten und habe das im nächsten Jahr halt versucht, eine neue Truppe zusammen zu trommeln. So, genau, und seitdem machen wir das und es kommen immer neue Leute dazu, es gehen auch immer wieder Leute, es ist halt immer so eine Sache, ne? So ist ja, genau, von der Gruppe her sind halt viele Studenten immer dabei, so, und das ist dann so das, ja, liegt an der Sache, dass die irgendwann halt fertig sind und dann wieder weg sind.
Klingt nach viel Durchlauf auf jeden Fall. Du meintest vorher, die Konzerne haben viel Geld, sitzen deswegen am längeren Hebel. Ihr habt wahrscheinlich nicht so viel Geld, aber baut ihr euch vielleicht auch so einen kleinen kulturellen Hebel, um einen Einfluss zu nehmen oder Missstände hinzuweisen?
Naja, na klar, also ich meine, so vom, ja, wenn man so ein Motto oder so nehmen würde, wie wir diese globale irgendwie oder diese Reihe halt nennen oder was man da drüber schreiben könnte, wäre schon so, na, global denken, lokal handeln, also dass wir ja schon irgendwie immer, ja, weiß nicht, zeigen Filme zu diesen ganzen großen Problemen, die der Kapitalismus so mit sich bringt, also Filme, die aus verschiedensten Teilen der Welt sind und Widerstände aufzeigen oder wo sich Leute engagieren. Und dann versuchen wir das aber immer so runterzubrechen, was das denn hier für uns bedeutet. Und wenn es halt die Möglichkeiten gibt, also wenn halt hier vor Ort zum Beispiel Vereine zu einem bestimmten Thema arbeiten oder es, was weiß ich, politische Gruppen gibt irgendwie, die gibt es ja auch viele, die ein bestimmtes Thema bearbeiten oder so, dann versuchen wir denen halt auch eine Bühne zu geben oder eine Plattform zu geben, damit man den Leuten irgendwie zeigen kann, hey, guck mal, es ist eben nicht so, dass alles alternativlos ist und man kann sowieso nichts ändern und ja, ich gucke halt, dass ich irgendwie für mich privat irgendwie möglichst gut mit dem Arsch an die Wand komme in dieser Gesellschaft, sondern das ist schon irgendwie der Anspruch, den wir haben, den Leuten aufzuzeigen, hey, wenn ihr euch zusammentut, wenn ihr euch organisiert, dann können wir schon was verändern, also gemeinsam. Und das ist auch das, was ich halt damals so aus diesen Protesten in Bolivien halt so mitgenommen habe. So, und genau, das ist eigentlich so der Anspruch, die Hoffnung, den Leuten auf einem sehr niedrigen Niveau und mit einer niedrigen Einstiegshürde da irgendwie so ein bisschen beizusteuern, also ein kleines bisschen zu helfen, vielleicht, ja, dass vielleicht doch irgendwie diese Welt mal irgendwann besser wird.
Stichwort lokal handeln. Du meinst, seit 2011 bist du in der Organisation mit drin. Hast du vielleicht so eine Erinnerung oder was war der letzte Punkt, wo du das Gefühl hattest, okay, da hat sich was durch diesen Film verändert. Wir haben lokal, sind wir ins Handeln gekommen. Da hat sich was zum Besseren verändert. Kannst auch sehr gern drüber nachdenken. Und ich
es gibt viele Sachen. Also es gibt, also das ist jetzt nicht das Letzte, aber was mir jetzt so einfällt, sind zum Beispiel, das sind auch kleine Projekte zwar, aber als es halt 2000 im Nachgang der sogenannten Bankenkrise, als damals diese Bankenrettungspakete verabschiedet wurden mit viel öffentlichem Geld, wurden halt private Banken und ihre Spekulationsgeschäfte letztendlich abgesichert. Da gab es ja so diese Austeritätspolitik in der Europäischen Union, ne? Dass man sozusagen den Ländern wie Griechenland oder auch anderen so Austeritätsprogramme aufgedrückt hat, dass sie ihm gesagt hat, okay, ihr müsst jetzt eure Schulden zurückzahlen und dafür müsst ihr, keine Ahnung, die Rente, Renteneinstiegsalter geht halt hoch und im Sozialen müsst ihr halt das und das abbauen, ihr müsst privatisieren, ihr verkauft eure Flughäfen und die Krankenhäuser machen wir auch die Hälfte zu und was auch immer. Mhm. Da haben wir relativ viele Filme damals gezeigt zu dieser ganzen Austeritätspolitik der EU. Und haben dann auch Vereine eingeladen und ja, Aktive auch aus Griechenland damals, sehr viele. Und da sind auf jeden Fall so, da gab es damals so eine Bewegung, so ja, Anti-Austerity-Bewegung und Griechenland-Hilfe. Und da ist auf jeden Fall praktisch was passiert in der Hinsicht, dass es halt auch so medizinische Hilfstransporte aus Leipzig gab. Also weil da wurden, man hat da ziemlich viele Kliniken geschlossen aufgrund dieses Drucks. Und dann haben sich die Leute aber selbst organisiert, also auch Ärzte und ne, so Leute, die haben einfach gesagt, okay, wir müssen aber uns irgendwie selber medizinisch versorgen. Wir können jetzt nicht die Leute, die kein Geld haben, auf der Straße irgendwie lassen. Und haben das dann so selbstverwaltete Sachen aufgebaut. Und da konnte man von hier aus zumindest, also da gab's Solidarität und Hilfe so. Mhm. Und Ähnliches hast du ja, natürlich
sehr,
auch.
Finde ich sehr spannend, weil das ja quasi so ein bisschen die europäische Peripherie, die dann ausbluten musste, so für den ja, kapitalistischen Kern, sage ich mal, durch die Politik der Troika, EZB, IWF und ich glaube Europäische Kommission. Weil du gerade Griechenland angesprochen hast, finde ich einen sehr spannenden Fall, weil nach 2012 ein Drittel der griechischen Bevölkerung als Folge dieser Sparmaßnahmen, dieses Spardiktats, keine Krankenversicherung mehr hatte. Mhm. Alle, die länger als 3 Monate oder so arbeitslos waren, sind da rausgefallen aus dem System, mit ihnen die Kinder. Und ich war zu der Zeit auch selbst in Griechenland, habe so diese ein bisschen mitverfolgt, wie diese ja, Grassroots-Kliniken dort aufgemacht haben. Und das finde ich wirklich sehr schön zu hören, dass ihr die dort auch unterstützt habt. Du sagst, da gab es Transporte dahin. Was wurde denn dorthin gesendet? Also ich habe nur auf der anderen Seite immer gesehen, okay, diese Gerätschaft wurde aus England gespendet, diese aus Frankreich, diese aus Deutschland. Und anders hätte das dort nicht funktioniert. Und das ist ja die Grundlage dafür, dass dann wirklich Millionen von Menschen einen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung hatten. 3-4 Millionen Menschen.
Mhm. Naja, es gab Transporte mit ja, medizinischen Hilfsgütern. Also es war irgendwie so, man konnte bestimmte Sachen, konnte man nicht transportieren, glaube ich. Also ich weiß es gerade nicht mehr genau, was alles. Auf jeden Fall medizinische Hilfsgüter, die dahin transportiert wurden. Und es gab auch Leute auch aus Leipzig, die halt da auch vor Ort mit aktiv waren, also beziehungsweise auch jetzt im Nachhinein noch. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch noch eine andere Ebene, was ich noch ansprechen wollte, diese ganze Geschichte Geflüchtetenpolitik. Ne? Einerseits übt man von Seiten der Europäischen Union diesen wirtschaftlichen Druck auch auf diese Länder. Und auf der anderen Seite hat man aber europäische Abkommen zur Grenzsicherung und was auch immer, dass man dann sagt, ja, aber ne, Dublin-II-Verordnung zum Beispiel, dass man halt sagt, die Länder oder diese Regierungen sind für die Geflüchteten verantwortlich, wo die das erste Mal europäischen Boden oder Boden der EU betreten. Und naja, Deutschland hat jetzt keine Außengrenze in dem Sinne so, von daher. Das ist auch eine ganz lange Debatte, das ist jetzt sehr verkürzt alles und runtergebrochen gesagt, aber die Bundesregierung und auch auf europäischer Ebene fährt diesen Kurs schon seit vielen Jahren. Dann gibt man halt, was weiß ich, so und so viele Milliarden an Erdogan in der Türkei oder man baut halt irgendwelche Hotspots, also Lager auf an den Außengrenzen, wo man die Leute halt sozusagen festhält, wo die halt dort bleiben sollen, damit sie halt nicht nach Norwegen oder nach Deutschland oder wo auch immer sie hin möchten, kommen. Das ist halt diese andere Seite dann auch noch dazu.
Ja. Dazu kann man auch vielleicht nennen die sogenannte libysche Küstenwache, die ja Gefängnisse betreibt von Menschen, die niemals irgendwie in die EU gekommen sind, weil sie quasi schon längst davor abgefangen wurden. Das ist ein riesiges System und das wächst. Frontex kriegt jedes Jahr mehr und mehr und mehr Geld.
Das ist auch auf jeden Fall ein Thema, was sich dieses Jahr so durch ein paar Veranstaltungen durchzieht. Also diese Abkommen, die Europäische Union schließt mit afrikanischen Staaten. Sozusagen diese vorgelagerte Grenzschutzgeschichte, so, also ne, dass man dann, also dass sie gar nicht erst sozusagen bis nach Nordafrika kommen, sondern halt schon vorher abgefangen werden. Und das ist sozusagen aus Sicht von Frau von der Leyen oder ja, die Leute, die dann halt Verantwortung tragen, so Fluchtursachen bekämpfen. So. Also wenn, wo, ich so, wo wir so sagen, natürlich Fluchtursachen bekämpfen, aber wir meinen das natürlich ganz anders, ne? Dass man halt die Ursachen wirklich bekämpft für Flucht und nicht die Menschen.
Mhm. Ja, verstehe ich schon. Ich fand das gerade sehr smart von dir, dass du zurückgekommen bist auf das Programm, bevor wir uns hier total verquatschen. magst du mal ein paar Tipps rausgeben, was vielleicht jetzt inhaltlich zu diesem Punkt passt oder vielleicht auch etwas, worauf du dich einfach so freust, wo du sagen würdest, das ist jetzt besonders interessant. Denn ab morgen, 27. Juli, Mittwoch, geht's los bis zum 1. November. Was haben wir zu erwarten?
Genau, also die Reihe findet an verschiedenen Orten statt und es geht los jetzt am Mittwoch mit dem Film Welcome, Grenze der Hoffnung. Das ist ausnahmsweise mal kein Dokumentarfilm, sondern ein Spielfilm. Der ist auch schon ein bisschen älter, der ist von 2009. Ein französischer Film und da geht es um einen jungen Mann, der aus, also ein Kurde, der aus der Türkei flieht und nach Großbritannien möchte und halt sehr lange unterwegs ist und es dann schafft, bis nach Calais, also nach Frankreich zu kommen. Und wer das schon mal, oder vielleicht hat das ja schon der eine oder die andere gehört, Calais ist halt auch so ein Ort, wo halt sehr, sehr viele Geflüchtete von überall her auf der Welt mehr oder weniger feststecken, weil sie sozusagen nicht über den Kanal nach Großbritannien rüberkommen. Und genau, da gibt es halt ganze Stadtteile, die mehr oder weniger Lagern gleichen oder die halt Lager sind. Mhm. Und
auch immer mal geräumt werden, die sanitären Anlagen zerstört werden, die Küchen zerstört werden, die von Freiwilligen dort betrieben werden. Ja.
Genau, und das ist, wie gesagt, das ist die Geschichte von diesem jungen Mann, wie gesagt, als Spielfilm. Und wir wollen das Thema aber aufgreifen, also es ist der Auftaktfilm, darum haben wir einen Spielfilm genommen, ist also sehr niedrigschwellig. Und wir wollen aber einen kurzen Einblick geben, wie die Situation in Calais jetzt ist, weil der Film, wie gesagt, schon ein paar Jahre alt ist. Es wird dann aber zusätzlich noch, wir laden immer zu den Filmen, zu den Veranstaltungen immer noch Gäste ein. Also wir haben immer meistens Aktivisten da, manchmal auch die Filmemacher. Und wir haben am Mittwoch jemanden da von einer Initiative aus Hamburg, kommen zwei Referentinnen, die sich eigentlich dafür einsetzen oder die sich dafür einsetzen, dass der Hamburger Hafen nur noch zivil genutzt wird. Also Hamburger Hafen wird halt von Rüstung, also vor allen Dingen läuft ganz viel Rüstungsexport über den Hamburger Hafen und die haben halt eine Initiative schon seit anderthalb Jahren, wo sie halt sozusagen Druck machen wollen, öffentlichen Druck machen wollen, dass dieser Hafen nicht mehr militärisch genutzt wird. So, und wir wollen das sozusagen, keine Ahnung, man kann jetzt sagen, vielleicht unter dem Slogan Grenzen auf für Menschen, Grenzen zu für Waffen oder sowas in diesem Slogan zusammen thematisieren. So, genau, weil man kann das auch auf lokale Ebene hier in Leipzig runterbrechen. Komme ich jetzt vielleicht zu ein paar anderen Filmen noch. Wir haben sehr, sehr viele Filme dieses Jahr drin, die sich mit dem ganzen Thema Krieg, Frieden, ne, weil das irgendwie treibt ja viele auch gerade um oder ist halt einfach wieder ein aktuelles Thema oder auch ein näher gerücktes Thema. Sonst ist es ja nicht so neu, ist ja überall
aber
auf der Welt.
Geografisch rückt es dann doch an unsere so sicheren Zentren heran, sage ich mal. Wer Waffen sieht, wird Geflüchtete ernten. Was passiert denn oder aus welcher Perspektive, welche, sage ich mal, Teile der Welt nehmt ihr denn da in den Fokus jetzt?
Sehr, sehr verschiedene. Also klar, Ukraine ist auf jeden Fall ein Thema. Wir hatten das letztes Jahr oder auch in den vergangenen Jahren schon immer wieder, weil das ist jetzt nicht neu. Also klar, es ist jetzt seit Februar eine neue Eskalationsstufe, aber der Krieg im Osten der Ukraine, das muss man auch nochmal deutlich sagen, weil das in der Presse immer wieder nicht so dargestellt wird oder der tobt halt seit spätestens 2014. Also da sterben halt Menschen, also da ist auch Krieg. Und wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir haben auch dazu Filme und wir haben auch Initiativen, die halt sozusagen in der Ukraine-Hilfe aktiv sind, zu Gast. Auch Leute, die halt schon länger, also nicht erst seit 2000, also jetzt seit diesem Jahr in der Ukraine-Hilfe aktiv sind, sondern halt schon seit 2014, mit denen wir diskutieren wollen, die auch aus dieser Region kommen. Und klar, das ist jetzt alles Europa, aber wir haben natürlich auch Filme, die sich mit anderen Ecken der Welt beschäftigen. Also es gibt halt Vietnam zum Beispiel, da haben wir Filme, historische Filme. Also was heißt historische Filme? Es gibt einen Film über den Vietnamkrieg. Also da geht es vor allen Dingen um US-Soldaten, also Sir No Sir. Und da geht es um letztendlich Friedensbewegung im Militär. Also man denkt ja oft so, ja, damals Vietnamkrieg, klar, da gab es dann die 68er und die haben Demos organisiert und die haben dann die Regierung dazu gezwungen oder dass da auch krasser Widerstand war und dann konnten die das so nicht mehr aufrechterhalten oder was auch immer. Aber was halt viele nicht wissen, dass die größte Friedensbewegung eigentlich oder die stärkste gab es halt im Militär selbst, auch in Vietnam. Also
spannend.
Viele der GIs, die halt dort waren, also das sind ja meistens in den Kriegen, auch heute in den Kriegen, die Leute, die halt in den Krieg ziehen, das sind ja jetzt nicht unbedingt die Söhne und Töchter der Reichen, sondern das sind ja meistens arme Menschen. Das ist auch in der Bundeswehr so, wenn man so guckt, wie die Rekrutierungsraten sind, wo die Leute so herkommen. Das sind ja schon auch Leute, ja, man verdient da vielleicht nicht schlecht und dann wird da irgendwas erzählt, wir kämpfen für Demokratie und Freiheit und was auch immer und wir müssen da die Frauenrechte durchsetzen. Und so ähnlich war das damals halt im Vietnamkrieg auch. Und die Leute, die dann halt sich dort verheizen lassen haben, haben halt dann aber auch durchaus eine gewisse Politisierung durchgemacht, weil sie ja gesehen haben, was da passiert, dass halt vieles nicht so ist, wie man es in USA dargestellt hat, sondern da vor Ort ja natürlich vor allem die Zivilbevölkerung halt sehr stark darunter zu leiden hatte.
Mhm. Man muss ja auch sagen, ein großer Teil der amerikanischen Armee ist schwarz oder rekrutiert sich auch aus Latinos, die quasi nicht so ökonomisch gut gestellt sind. Und ich muss jetzt in dem Zusammenhang auch an Muhammad Ali denken, der quasi sich geweigert hat, in den Krieg zu ziehen und auch mit der Begründung, ihm und auch anderen schwarzen Menschen wurde von Vietnamesen nichts angetan und zu dieser Zeit herrschte ja auch noch Segregation in manchen amerikanischen Staaten. Genau, das vielleicht so zu dem Kontext, wie auch das mit so funktioniert mit dem Militär in Deutschland, das ist ja auch ähnlich. Viele ostdeutsche Fußsoldaten, sage ich mal, westdeutsche Generäle, ja, immer ein Abbild der Gesellschaft. Habt ihr, ich hab gesehen, ihr arbeitet dann auch mit Initiativen wie Leipzig gegen Krieg oder so zusammen. Was wollt ihr denn da in den Fokus setzen? Du hast vorher kurz angefangen vom Flughafen zu reden. Darf ich an der Stelle nochmal nachfragen, was passiert am Leipziger Flughafen?
Naja, genau, der Flughafen Leipzig steht eigentlich schon ziemlich lange im Fokus, auch haben wir auch immer wieder oft in unserer Filmreihe thematisiert. Seit 2006 wird dieser Flughafen von der NATO mitgenutzt. Also es gibt Verträge zwischen dem Flughafen und der NATO. Also ich hole mal ganz kurz aus, also um den Hintergrund. Die NATO hat weltweit so ein Flughafennetz. Also die haben so eine Taktik oder so eine Strategie, die heißt, ich glaube, 48-Stunden-Strategie oder 360-Grad-Strategie. Und der Hintergrund ist, dass sie überall auf der Welt innerhalb von 48 Stunden eine gewisse Einheitenstärke immer präsent haben können. So, also wenn irgendwo was ist sozusagen. So, und zu diesem Flughafennetz gehört auch der Leipziger Flughafen. Und vor 2006 war dieser Flughafen nicht in der Form militärisch genutzt. Davor war dieses Drehkreuz in Shannon in Irland. Und in Shannon in Irland gab es halt sehr große Friedensproteste. Da gab es vier Priester, die dadurch sehr bekannt geworden sind. Die haben halt, ja, die haben einfach zwei solche Flugzeuge ausgebrannt. Also die haben halt eine Aktion da gemacht und haben da halt einfach Feuer gelegt. Und es sind halt zwei Flugzeuge verbrannt. Sie sind dann in den Knast gegangen. Und sie haben es aber so argumentiert, die haben halt gesagt, das, was hier brennt, wird halt woanders keinen Schaden mehr anrichten. Also das sind halt vor allen Dingen die Flüge gewesen, die halt nach Afghanistan gehen, nach in Irak, also in diese Kriegsgebiete. Und die haben das halt mit so einer sehr drastischen Aktion gemacht. Die sind in den Knast gegangen, was aber dazu geführt hat, dass es sehr viele Menschen gab, die sich damit solidarisiert haben mit denen und die Friedensbewegung enorm stark geworden ist. Und der ganze Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit plötzlich auf diesen Flughafen gerichtet war. Darum hat die NATO dann nach einer Alternative gesucht und ist dann halt im nächsten Jahr auf Leipzig gekommen, weil der Flughafen ein bisschen außerhalb ist. So, und seitdem wird der Flughafen Leipzig-Halle schon, man kann schon sagen, massiv vom Militär genutzt. Es gab in Zeiten des Irakkrieges und auch Afghanistan, es gab Jahre, wo über 500.000 GIs am Flughafen Leipzig-Halle, also jährlich, umgestiegen sind. Also die kommen dann immer aus den USA, landen hier, steigen dann um oder schlafen noch und werden dann mit der nächsten Maschine am nächsten Tag weiter transportiert. Also die haben, das US-Militär wechselt halt immer entweder zwei Monate oder alle drei Monate wechseln die Belegschaften aus und die werden dann immer hin und her transportiert, weil die können nicht mit einem Mal komplett rumfliegen. Also die brauchen inzwischen Zwischenlandeflughafen in Europa. Genau, und das passiert auf dem Flughafen Leipzig-Halle. Auch, was auch transportiert wird, ist Militärgüter, also richtig Panzer, Spähpanzer und so. Diese großen Antonovs, wer sich daran noch erinnern kann.
Sind diese Transportgüter? Transportflugzeuge?
Die größten Transportflugzeuge der Welt. Also jetzt gerade im Zuge des Ukraine-Krieges ist ja eine davon, das ging auch groß in den Medien rum, die ist halt, die ist halt auf jeden Fall kaputt. Also die ist, die war auf dem Boden, glaube ich, irgendwo in der Ukraine und dann, also die fliegt nicht mehr. Genau, aber diese Transporte fanden auch hier über Leipzig statt, über den Flughafen. Und genau, also.
Und finden im Moment auch noch?
Ja, nicht mit den Antonovs, aber ja, der Flughafen Leipzig-Halle wird auch immer noch militärisch genutzt. Wahrscheinlich, also es ist halt vieles auch nicht so, dass man das an die große Glocke hängt. Mhm. Aber sicherlich wird über diesen Flughafen auch momentan Kriegsgüter werden da transportiert. Der soll ja auch ausgebaut werden. Also wer jetzt die letzten zwei Jahre so ein bisschen die Medien verfolgt hat, da gab es auch eine Debatte, gibt es auch eine neue Initiative in der Stadt seit zwei Jahren, die sich gegen diesen militärischen Ausbau des Flughafens, das soll so ein Helikopter Reparations- oder Bauzentrum da entstehen. Das ist immer wieder in der Schwebe so. Genau, aber genau, also im Zuge dieses Ausbaus von dem Flughafen, also spielt diese ganze militärische Nutzung eine große Rolle. Also ich habe an der HTWK studiert und ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her zwar, aber da war mal der Geschäftsführer vom Leipziger Flughafen eingeladen. Soll man noch dazu sagen, dass der Leipziger Flughafen ist ein privates Unternehmen, also mit Staatsbeteiligung, also die Stadt Leipzig ist daran zu einem ganz geringen Maß beteiligt und das Land Sachsen. Also ist so eine Public-Private Partnership, öffentlich-private Partnerschaft mehr oder weniger. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, der Geschäftsführer hat in diesem Vortrag damals sehr deutlich mit seinen Folien rausarbeiten können und darstellen können, dass das, also der Flughafen würde sich mit der zivilen Nutzung gar nicht rechnen. So. Also der hat halt vor allen Dingen diese Verträge mit der NATO und mit der Bundeswehr, die halt waren, das ist so ein sehr, sehr großer Punkt für als Einnahmequelle für diesen Flughafen. Und ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ob sich das verändert hat, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das ist halt auch so ein Punkt. Also man wird halt auch mit Krieg Geld verdient, also in einer Stadt, die sich gerne die Stadt der friedlichen Revolution oder so auf die Fahne schreibt. Also und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn man das mehr in den Fokus rückt in Leipzig, dass den Leuten bewusst ist, ey krass, auch von hier geht Krieg aus. Also wir sind eigentlich Teil dieses ganzen Netzwerks und also ich wünschte mir schon, dass es da mehr Widerstand gibt. So.
Ja, und so ein lokales Handeln wäre ja an diesem Punkt vielleicht dann möglich oder notwendig, um da auch Veränderungen zu erzielen. Wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht. Am Ende würde ich dir vielleicht noch den Punkt geben, hast du Lust noch irgendwas, willst du irgendwas loswerden? Hast du ein Event, das du besonders herausheben möchtest? Genau, vielleicht noch eine knackige Punchline am Ende, weil ich glaube, wir kommen sonst zu sehr vom Hölzchen aufs Stöckchen oder umgekehrt.
Ja, also was ich noch sagen will, nichts Inhaltliches so sehr, aber die Filmreihe findet an verschiedenen Orten in der Stadt statt. Also wir sind im Clara Park, wir sind auch oft in Grünau dieses Jahr. Auch im Osten der Stadt sind wir. Eintritt ist immer frei und wir sind jetzt den ganzen August, also ab Ende Juli und den ganzen August und auch Anfang September sind wir draußen, Open-Air-Kino. Genau, und da kann man jederzeit hinkommen. Und dann ab September sind wir halt auch in verschiedenen kleinen Programmkinos, auch an der HTWK, an der Fachhochschule hier und in Kirchen sind wir auch. Genau, also das Programm ist sehr, also wir haben das extra so angelegt, dass wir eben nicht immer nur das gleiche Publikum erreichen, so, also ne, das ist die gleiche Bubble, wenn ich jetzt immer wieder die gleichen, was weiß ich, 100 linken Leute da irgendwie, die sich immer gegenseitig bestätigen, dann ist es zwar schön, aber also eigentlich haben wir das Anliegen, sozusagen mehr in die Breite der Gesellschaft hineinzuwirken und deswegen gehen wir halt auch in die Stadtteile und versuchen auch, ja, die Leute, dass sie miteinander ins Gespräch kommen und darüber natürlich auch sich politisieren und vielleicht auch darüber, was in Richtung lokales Handeln geht, rauskommt. So.
Ja, und ich würde mal sagen, ein kostenloser Kinobesuch ist in Zeiten der grassierenden Inflation und auch sonstiger Unsicherheiten bestimmt auch für den einen oder die andere ein schönes Angebot, die das jetzt hier hören. Informieren könnt ihr euch unter globale-leipzig.de. Dort findet man das komplette Programm. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Mike, dass du heute hier warst und ja, vielleicht kommen wir auch im Lauf der Globale nochmal ins Gespräch.
Ja, dank dir.